Omni Direkt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Omni Direkt. Präsentiert von Audiometrix. Ihr herstellerunabhängiger Partner für Wartung, Schulung und Support audiologischer Messtechnik. Neu, Telekalibrierung. Einfach, zuverlässig, aus der Ferne. Mein Name ist Dennis Kraus und wie immer mit mir in der Leitung die geschätzten Kollegen Sünder und Lamalfa. Moin ihr beiden.
Moin.
Moin in den Norden, moin in die ganze Republik.
Das sagt er und strahlt, ne? Nachdem ich es letztes Mal deine Signature-Begrüßung genannt habe. Da sind wir wieder, ihr Lieben. Diesmal außergewöhnlich früh mit unserer Podcast-Aufzeichnung. Omni Direkt 61 ist noch nicht ganz fertig, aber aus terminlichen Gründen haben wir uns für die Aufzeichnung für heute verabredet und steigen einfach schon mal ein, weil Themen stehen, die meisten Sachen sind auch schon layoutet, alles sieht gut aus soweit. Und beginnen wir mit unserer aktuellen Titelgeschichte. Das ist ein Interview von dir, Thomas, mit Professor Dr. Gregor Hohenberg. Erzähl mal, was hat dich da neugierig gemacht bei dem Professor Hohenberg?
Ja, er forscht an der Hochschule Hamm-Lippstadt und aufmerksamen Zuhörern unseres Podcasts wird der Name vielleicht was sagen, weil ich habe damals schon mal angekündigt, dass ich ein Interview mit ihm machen würde. Es geht um eine total spannende Studie, die sozusagen belegen soll, dass Hörtraining die Demenzbehandlung mit Demenztrainingstools, also mit digitalen Trainingstools, die auf dem Tablet durchgeführt werden, verstärkt. Also dass sozusagen das Hörtraining ein Teil der Demenzbehandlung wird. Mhm. Und das besonders Spannende für die Hörakustik ist, dass eine neue große Studie geplant ist, wo sich Hörakustiker beteiligen sollen. Da stehen zwei AOKs dahinter. Nämlich die AOK Nordwest und Baden-Württemberg.
Ja.
So, und besonders spannend für die Hörakustikbranche ist, dass in Zukunft diese Art des Hörtrainings für Demenzkranke komplett in der Hörakustik verortet sein soll. Also das würde bedeuten, die Hörakustik kriegt ein neues mögliches Tätigkeitsfeld dazu, in dem man halt mit Demenzkranken gezielt arbeitet.
Wow, spannend. Und verstehe ich das richtig? Also die Patienten-Kunden absolvieren dann einerseits sozusagen ein Training oder eine Therapie, um ihre Demenz aufzuhalten. Und ein Teil dieser Therapie ist dann eben dieses Hörtraining. Und genau dafür gehen sie dann im Bestfall zu ihrem lokalen Hörakustiker.
Richtig. Also im Grunde genommen, man muss vielleicht ein bisschen den Werdegang von Gregor Hohenberg sich dabei anschauen, wie er überhaupt dazu gekommen ist. Also wie kommt er überhaupt zum Thema Hören?
Spannend. Ich habe es ja schon gelesen.
Ja, also er hat in theoretischer Medizin promoviert und hat kam damit Akustik in Zusammenhang, weil er einen Algorithmus entwickelt hat, der Sprache versteht und der auch Hörstörungen simulieren kann. Also das heißt, er hat eigentlich was gemacht, was zutiefst audiologisches ist. Ja. Er hat aber später dieses Demenztraining, das ist etwas, was auf Tablets durchgeführt wird. Vorher sozusagen das als physische Variante mit Zettel und Stift, sage ich mal, ja, oder Büchlein. Und er ist auf die Idee gekommen, das zu digitalisieren. Und mit diesem digitalisierten Demenztraining, da hat er dann halt eben auch schon Studien durchgeführt und hat die Wirksamkeit belegen können. Mhm. Und jetzt geht es darum, zu zeigen, dass dieser Effekt noch stärker wird, wenn parallel noch ein spezielles Hörtraining für die Demenzkranken gemacht wird. Und generell ist er sowieso auch der Meinung, dass eben das Hören zum größten Teil im Gehirn stattfindet. Da gibt es eine ganz interessante Parallele zwischen ihm und mir. Er hat nämlich 2018 damit angefangen, das auch auf Vorträgen sozusagen dieses Thema vorzubringen. Und damals hat man dann noch komisch ihn angeschaut, wenn er gesagt hat, wenn bei Demenzkranken sollte erstmal ein Hörtest gemacht werden, gucken, ob das alles korrekt ist. Ja. Und ein Jahr später, zu dem Zeitpunkt habe ich schon an ganz Ohr gearbeitet, kam ja ganz Ohr raus, wo das praktisch unser Kernthema ist, was wir durch das ganze Buch wie einen roten Faden verfolgen, wie sozusagen sich eine Hörbeeinträchtigung aufs Demenzrisiko auswirkt und ob das eben durch Hörgeräte verlangsamt wird. Und als er mir erzählt hat, dass er damals sozusagen da belächelt wurde, als er den Zusammenhang hergestellt hat, und jetzt ist der Stand heute so, dass eben Krankenkassen sich dahinter stellen, sagen, wir haben das erkannt und wir wollen das auch fördern. Da sieht man mal, was in diesen Jahren alles passiert ist. Ich denke, es hat viel damit zu tun, also sicher, das Buch Ganz Ohr war vielleicht so das richtige Buch zur richtigen Zeit. Es hat aber auch sicherlich viel damit zu tun gehabt, dass eben Hersteller immer mehr erkannt, also diesen Zusammenhang erkannt haben und das auch eben aktiv in Forschung eingebracht haben und auch eben in ihr Marketing eingebaut haben, diesen Zusammenhang zwischen Hören und Demenzrisiko.
Ja, es gab ja damals diese Studie von der Professorin Helene Amieva, eine Französin, die hat ja, das war schon irgendwann so Mitte der 10er Jahre, vielleicht sogar ein bisschen früher, ich müsste das jetzt nachgucken, aber das war so eine Zufallserkenntnis aus deren Studie. Die haben halt über einen sehr langen Zeitraum viele, viele Menschen immer wieder zu ihrem Gesundheitszustand befragt und dabei ist dann irgendwann in der Datenauswertung ja offenbar aufgefallen, dass es eventuell einen Zusammenhang gibt zwischen Demenzrisiko und Hörfähigkeit. Und die hat auch mal auf dem Oticon-Symposium dann gesprochen und so weiter. Beziehungsweise, nee, sie war eingeladen, musste aber irgendwie krank absagen. Und ich glaube, Birgitta Gabriel hat dann sie vertreten mit ihrem Vortrag. Auf jeden Fall, Oticon hat das Thema da auch schon aufgegriffen, andere ja inzwischen auch. Und so zieht das dann jetzt so durch die Branche. Aber Thomas, zurück zu Gregor Hohenberg. Du hast gesagt, zwei AOKen sind da drin. Hörakustiker können sich an der Studie beteiligen. Wie genau, was kann ich machen oder was könnte ich machen, wäre ich Akustiker?
Genau, also das wird eine ziemlich große Studie für meine Begriffe, was eine Studiengröße ausmacht. Gregor Hohenberg sagt so, naja, es sind ja nur 690, mhm. also Studienteilnehmer. Ich finde, das ist schon eine ordentliche Anzahl.
Ja.
Er sagt, es wird aber rein von der Menge her eigentlich kein Problem, die zusammenzubekommen. Und wer sich als Hörakustiker beteiligt, wird dafür auch entlohnt. Und zwar,
Entschuldige, ganz kurz gefragt. 690 Akustiker, 690 Kunden, 690 was?
690 Demenzerkrankte.
Die auch schon Hörgeräte tragen oder nicht?
Das kann so oder so sein. Also es können Neuversorgte sein, es können auch viele Kunden sein, die schon Hörgeräte tragen. Dadurch, dass bei den AOKs, um die es hier geht, schon viele in der Datei sind, die sowohl eine Hörbeeinträchtigung haben und auch eine Hörgerätebezuschussung bekommen, aber auch eine Demenzdiagnose, wird es wohl so sein, dass viele schon Hörgeräte tragen, die da reinkommen. Aber es geht auch, also dem Gregor Hohenberg an sich geht es auch darum, dass generell überhaupt erstmal Demenzkranke sowieso erstmal ein Hörscreening bekommen sollten, wenn sie kein Hörgerät bisher tragen. Ne? Also das ist Teil seiner Philosophie. Für die Studie ist es so, da kann beides stattfinden. Also entweder du machst eine Neuversorgung bei einem Kunden oder er kommt schon mit Hörgeräten in die Studie rein. Mhm. Als Hörakustiker würde das bedeuten, du hast mit diesem Kunden einen Aufwand von 13 Stunden insgesamt und der verteilt sich über 12 Wochen. Also du hast halt einmal eine Stunde sozusagen eine Vorab-Evaluierung, mit wem du es zu tun hast, wo du Daten aufnimmst und dann halt einmal pro Woche eben dieses Hörtraining im Hörakustikfachgeschäft. Und da kriegst du pro Stunde 65 Euro.
Okay.
Also das wird sogar entlohnt.
Das wird entlohnt und du machst natürlich was Gutes und hilfst der ganzen Hörakustikbranche, ihr Tätigkeitsfeld weiter zu entwickeln, weil das soll wirklich bei den Hörakustikern bleiben, dieses Thema. Also das ist wirklich etwas, wo man sagen kann, wenn ich mich jetzt von Mitbewerbern absetzen will, wenn ich mich von Ketten absetzen will, ich nehme das Thema Demenz ganz gezielt bei mir mit auf. Man muss eigentlich auch dazu sagen, dass natürlich diese Studie eine Laufzeit hat. Also er geht von der Gesamtlaufzeit von 3,5 Jahren aus, wovon aber 1,5 Jahre die faktische Arbeit mit den Patienten in den Hörakustikfachstudios ist. Ansonsten ist es natürlich so, müssen Sachen vorbereitet werden, da müssen vorher Daten schon vorbereitet werden, danach müssen Daten ausgewertet werden. Und deswegen dauert das Ganze halt eben 3,5 Jahre.
Ich glaube, das ist eine spannende Sache. Also in solchen Momenten finde ich es immer so schade, dass Ergebnisse erst in mittelfristiger Zukunft irgendwie zu erwarten sind. Aber ich glaube, das lohnt sich, das weiter zu verfolgen und da auch drauf zu setzen, dass es möglichst viele Beteiligungen gibt. Und dann schauen wir einfach mal, wenn es soweit ist, was denn daraus geworden ist, oder?
Genau, also ich finde, was halt eben ganz fundamental bei dieser Studie darüber hinausgehend, dass es eben die Hörakustik erweitert, was da natürlich ganz großartig wäre, wäre, wenn damit ein objektiver Beweis erbracht wird, dass eben Hörtraining also Demenzprävention bzw. Demenzverlangsamung wirklich eingesetzt werden kann.
Ja.
Dann hätte man das halt eben auch schwarz auf weiß, ne?
Ja.
Also das heißt, das ist auch schon echt Pionierarbeit, die da geleistet wird.
Wenn es denn soweit kommt, hätten da sehr viele
was von. Eine Frage noch. Müssen denn die Akustiker diese Studienteilnehmer mitbringen oder werden die Studienteilnehmer den Akustikern irgendwie zugeordnet, die sich dann melden?
Ich habe das so verstanden, dass es den Hörakustikern zugeordnet wird aus den Beständen der jeweiligen Krankenkassen.
Aha.
Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es so ist, wenn man jetzt merkt, man hat einen Kunden, der auch Demenz hat, dass man das auch proaktiv vorbringen kann, wenn er eben bei den entsprechenden AOKs ist.
Ja, also du meinst zum Beispiel, wenn derjenige Akustiker seine Kunden in einem Altenheim, was es ja auch gibt, da versorgt?
Zum Beispiel, ja. Also ich denke, dass man das auch selbst mit einbringen kann, aber ich glaube schon, dass es das Grundprinzip ist, dass sie aus den Datenbanken der Krankenkassen das auch zugewiesen wird.
Dann soweit zu Gregor Hohenberg und diesem interessanten Interview. Ich finde es auch gut, wir haben eigentlich gar nicht so viel von dem, was er selber da bei dir im Gespräch erzählt, jetzt hier vorweggenommen, sondern das einfach mal umrissen sozusagen, um was es geht, ne, und was so einige Details vielleicht sind, die man als Akustiker wissen könnte, wissen sollte, wenn man partizipieren möchte. Und insofern bleibt immer noch genug Erkenntnis, wenn man sich hinsetzt und dein Interview liest, Thomas. Wunderbar. Wir kommen zu einem neuen Thema. Jan, du warst unterwegs mal wieder auf Tour, wie immer. Diesmal hat es dich, ich glaube, nach Hilden geführt, richtig? Mhm. Unter anderem.
Da warst du ja auch schon.
Ja, oh Gott, das ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Wir waren bei demselben sogar. Ich habe damals Ralf Schirner besucht, ein Akustiker, der damals gerade, ich glaube, das war da auch schon sein Hauptgeschäft, sehr schick renoviert hatte. Und das haben wir dann so zum Anlass genommen, mal eine Reportage über ihn zu veröffentlichen. Du bist jetzt aber nicht dahin gefahren, weil er schon wieder renoviert hatte, sondern wegen was ganz anderem.
Ja, du weißt ja, dass wir Ralf Schirner ja schon viele Jahre begleiten. Ich meine, dein Beitrag ist jetzt schon über 10 Jahre alt, korrekt?
Ich glaube, als ich ihn dir rausgesucht habe, 2015 gesehen. Ich bin jetzt aber nicht mehr ganz sicher.
Ja, genau. Also
hast du noch als Teenager geschrieben?
Ja. Als ganz junger Erwachsener.
Also in jedem Fall ist ja Ralf Schirner jemand, der uns schon lange in der Redaktion begleitet. Auch schon deswegen, weil er ein Thema angebracht hat, schon vor vielen Jahren, nämlich Fanda. Eine Stiftung in Argentinien, die sich darum kümmert, in erster Linie Kinder zu versorgen.
Genau, und vielleicht muss man da einmal ganz kurz zur Einordnung sagen, es ist kein Zufall, Ralf Schirner und Argentinien Buenos Aires, weil Ralf Schirner ist nicht nur ein toller Unternehmer und Akustiker, sondern auch leidenschaftlicher Tango-Tänzer. Und eines
Richtig.
Tages hat er dann für sich mal entschlossen, ich meine das so ernst, ich bin so begeistert, ich muss an die Geburtsstätte sozusagen, und das hat ihn nach Buenos Aires geführt. Und so ging es dann auch los.
Ich hätte schon befürchtet, du würdest sagen Fußballspieler.
Nein,
dann wäre jetzt,
nein,
glaube ich,
überhaupt nicht.
Ein bisschen enttäuscht nach dem Finale.
Nein, überhaupt nicht.
Naja, in jedem Fall haben wir den Beitrag dieses Mal gemacht, weil ich doch finde, dass er etwas auf die Kette gekriegt hat. Da muss man erstmal den Hut davor ziehen. Nämlich in etwa 20 Jahren 10.000 Hörsysteme nach Argentinien gebracht zu haben.
Wahnsinn, ne? Alles im Grunde irgendwie durch seine Aktion, ne? Durch seine Arbeit, durch seine Bereitschaft, sich da einzusetzen.
Genau, es ist die Verbindung zwischen Hörakustik Schirner und der Stiftung Fanda in Buenos Aires, die von Dr. Gina Romano geleitet wird. Mhm. Und wenn es diese Verbindung zwischen diesen beiden nicht gäbe, hätten 10.000 Versorgungen in Buenos Aires so nie stattgefunden.
Und Wahnsinn.
Genau, und was ich halt sehr spannend fand in diesem Beitrag, du warst ja in dem Geschäft, ich ja noch nicht.
Mhm.
Ne? Also für mich war es trotz der vielen Jahre mit Ralf schon das erste Mal, dass ich in seinem Geschäft war. Und wir haben mal versucht, so ein bisschen seine Idee hinter dem Geschäft rauszukehren. Und was mir dann so aufgefallen ist, ist, dass er jemand ist, der doch bei allem Hörakustikmeister, der er doch ist, pur, ein sehr tiefes Verantwortungsgefühl hat, auch für andere Menschen. Ob es im Ausbildungsbereich ist, ob es Mitarbeiterführung ist oder ob es dann eben darum geht, Kinder in Argentinien zu versorgen. Er stellt sich vor Menschen und das fand ich super.
Das zieht sich so ein bisschen so durch die Geschichte durch, kann man sagen. Ne? Ja. Du fragst ihn ja auch, wie er überhaupt in der Hörakustik gelandet ist. So, das ist ja auch eine ganz interessante Geschichte. Sein Vater war, wenn ich das jetzt richtig erinnere, Optiker in Köln und hatte irgendwie auch so ein bisschen Hörakustik so im Keller mit angeboten oder irgendwie so erzählt er das, glaube ich. Das war dann so sein erster Berührungspunkt. Aber letzten Endes hat er nicht die väterlichen Läden übernommen, oder?
Nee, hat er eben nicht, sondern er hat bewusst den Schritt damals gewählt, etwas selbst aufzubauen, obwohl er die Möglichkeit gehabt hätte.
Ja.
Er hat eigentlich einen sehr fundierten Ausbildungshintergrund und aus dem Nichts heraus, würde ich sagen, weil einfach die Idee im Raum stand, eröffnet er damals sein erstes Geschäft. Und allein diese Story zeigt, was für ein Typ hinten dran steht und dass das, was dort gemacht wird, wirklich Hand und Fuß hat.
Ja, Wie viele Geschäfte hat er jetzt? Hat er mehr als eins, ne?
Genau, er hat im Grunde genommen noch 3 Außenfilialen. Halt Hilden ist sein Hauptgeschäft. Und da sind auch 5 Anpassräume drin. Und
5?
Fünf. Also da findest du alles und ich kenne Stimmen aus der Branche, also das sage nicht ich. Das kenne ich von über Außendienstlern und anderen. Die staunen jedes Mal, was der in diese wenige Quadratmeter da alles reingepackt hat an Know-how. Da ist alles da, was du brauchst.
Ja.
Und woher kommen dann diese Hörgeräte? Sind das dann abgelegte Hörgeräte von Kunden, die eine Neuversorgung bekommen oder Spenden oder wie ist das?
Genau, also Ralf ist auch natürlich ein sehr vernetzter Mensch und natürlich kann nicht alles durch seine Geschäfte erzeugt werden. Fragt in seiner Erfa-Gruppe, er fragt bekannte Meister, er hört sich überall rum, er besorgt sich überall Software, egal ob welches Eigenlabel. Also er versucht alles Mögliche, um die Geräte zu bekommen, die relevant sind. Nämlich batteriegetriebene HDO-Geräte und batteriegetriebene RIG-Geräte. Und er fragt nur nicht mal nach Kindergeräten, weil das wäre ja sowieso das pure Glück. Ja? Ja, es sind alles Erwachsenengeräte, die dort modifiziert werden und den Kindern an die Ohr gehängt werden, weil es nichts anderes gibt.
Ja. Und warum Batteriegeräte? Weil das dann einfacher ist, in vor Ort die dauerhaft am Laufen zu halten, oder?
Mit wiederaufladbaren, sagt er, können die nichts anfangen. Kannst du knicken.
Okay.
Wahnsinn, ne? Hier geht alles hin in Richtung Akku oder zumindest wird es immer mehr. Und in dem Fall sieht es dann nochmal ganz anders aus. Was natürlich für ihn dann auch die Herausforderung, Spendengeräte, nenne ich es mal, aufzutreiben, nochmal wieder erschwert.
Ne? Ja, es gibt ja einige Hersteller, die bauen de facto keine Batteriegeräte mehr, ne?
Na, weiß ich nicht.
Ich will mal Folgendes sagen und das hat mich schwer beeindruckt. Ich habe schon vor vielen Jahren, vor über 7 Jahren, mit ihm ein Interview zu Fanda gemacht. Und schon damals mit der Gina Romano ist mir das Bild vermittelt worden, ey, das gehört uns wirklich, das kostet uns viel, viel Kraft, weil allein die Geräte durch den Zoll zu kriegen, du willst es dir gar nicht ausmalen. Da steckt ein ganzes Netzwerk dahinter. Und du glaubst gar nicht, was für Szenen mir Ralf beschrieben hat, die am Flughafen teils da stattgefunden haben, um die Geräte überhaupt durch den Zoll zu kriegen.
Ja, kann ich mir alles vorstellen. Ne? Ich glaube, Argentinien, ich meine, wenn man sich mal so überlegt, was das Land in den letzten 20, 25 Jahren so durchgemacht hat, Ich glaube, 2 Staatspleiten, Regierungswechsel hier und da und so weiter und so fort. Man zahlt ja jetzt eigentlich dort auch nicht mehr in Pesos, sondern in Dollar. Auch das habe ich beim Lesen deines Artikels, Jan, gelernt.
So.
Und
die Situation ist mittlerweile. Die Situation ist eben wegen der Hyperinflation, die dort stattfindet und weil eben alles in Dollar bezahlt wird. Und glaub mir, der hat mir die Szene beschrieben, pass auf, da kommt er nach 2 Jahren wieder.
Mhm.
Er war schon x-mal dort. Und er fragt einen Freund, hey, pass mal auf, ich brauche mal ein paar Pesos für zwischendurch, damit ich mal mein Essen zahlen kann. Und drückt ihm 200 Euro in die Hand. So. Und dann sagt er, bist du verrückt? Willst du einen ganzen Koffer voller Geld mit dir rumschleppen? Ja? Was heißt das auf die Hörversorgung? Das bedeutet natürlich, dass die Menschen, die sowieso prekär leben, sich sowieso gar nicht erst richtig trauen, das Thema Hören anzugehen. Und deswegen gibt es so etwas wie Giving Machines. Da hast du so gelacht, Dennis.
Beim Lesen, richtig. Vor allem war er auch noch von den Mormonen irgendwie installiert oder gespendet oder irgendwas. Ne? Ich erinnere das nicht mehr genau.
Pass auf, Thomas, da gehst du an diese Giving Machines und dann kannst du für ein paar Pesos eine Woche Hören kaufen.
Wie, aber wie kommt das da raus? Also da kommt ja nicht Hören raus.
Doch,
wie sähe das denn aus?
Da kommt. Ich vermute mal, also ich weiß jetzt nicht, das Gerät wird selber nicht rauskommen. Aber ich vermute mal, die kriegen dann irgendwie einen Zettel, irgendwie einen Zugang, gehen da zu Funda und kriegen dann dieses System für eine Woche angepasst.
Okay. Schräg.
Cool.
Das ist echt schräg. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant alles und vor allem das Gute, also das hat mich dann so gefreut, weil wir hatten ja vorher darüber gesprochen, ne, wie der Artikel werden könnte und so weiter und du hattest ja erzählt, es wäre schon interessant, auch nochmal so sein Background so ein bisschen zu beleuchten und so und da hast du ja noch eine weitere Parallele oder man könnte beinahe schon sagen Tradition herausgeschält. Wie gesagt, ihr habt ja auch über seinen Vater gesprochen und da erzählt er dann ja, dass sein Vater noch zu Warschauer Pakt und NATO-Zeiten sozusagen nach Polen gefahren ist, ins damals noch sozialistische Polen und da in Altenheim auch schon sich als Optiker wohltätig eingebracht hat. Und ja, jetzt macht der Sohn das halt einfach Jahrzehnte später am anderen Ende der Welt. Ne? Also auch eine coole Geschichte.
Fand ich auch und deswegen lasst mich nochmal kurz den Aufruf im Sinne von Ralf starten. Also wer ein paar Geräte hat, batteriegetrieben, ich wiederhole.
Ja.
Ob RIC oder HDO, ab nach Hilden damit.
Ja. Hörstudio Ralf Schöner findet man ganz leicht im Internet, dann hat man die Adresse.
Genau. Und deswegen,
wundervoll.
Du hast dich ja, meine ich, Dennis, mit neuen Hörsystemen beschäftigt, oder irre ich mich?
Du irrst dich ganz gewaltig. Schade, dass man unseren Podcast nicht sehen kann, wie du gerade geguckt hast. Nein, das ist ja gerade eine der Prämissen oder Besonderheiten der UConn. Vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit dem Oticon-Symposium, auch wenn inhaltlich diese Veranstaltungen dann doch nicht vergleichbar sind. Aber auf der UConn von Unitron geht es nicht um Produkte und oder Audiologie. Ganz wichtig.
Na, alles also, gut. Ich wollte nur eine Überleitung.
Oh, da rettet er sich jetzt aber so elegant hier raus.
Aber mal ganz gleich die diabolische Einstiegsfrage. Was will ich dann als Hörakustiker dort, wenn es nicht um Geräte
geht? Das kann ich dir sagen. Gute Atmosphäre, nette Menschen und durchaus Inhalte, die neben dem eigentlichen Anpassen von Hörgeräten oder selbst dabei durchaus eine Rolle spielen können. Ja? Also ich verfolgt die UConn jetzt seit 5 Jahren, also sie hatte jetzt in diesem Jahr ihren 5. Geburtstag. Ich glaube, zu 3 der Veranstaltungen haben wir auch berichtet. Jan war, glaube ich, bei der 2. oder so in München bist du gewesen, ne? Ich glaube, das war die 2. Marco Schulz hat dann auch nochmal von uns berichtet, damals aus Köln und ich glaube auch aus Berlin. Und da geht's halt um so, ich nenne es mal Seitenthemen, ne? Also jetzt hier in Hamburg zum Beispiel gab es im Grunde so 3 drei größere Themenblöcke. Ne? Einer war anhand des DISC-Modells aufgezogen. Ne? So ein bisschen so, okay, schätze dich selber ein und schätze auch deine Kunden ein. Und das hilft dir dann auch eben beim Beratungs- und Verkaufsgespräch und so weiter und so fort. Weil wenn dir dann irgendwie klar ist, was für ein Mensch dir gegenüber sitzt, dann bist du natürlich auch, ich sag mal, eher in der Lage, mit dem so das Gespräch führen zu können, dass es am Ende eine zufriedenstellende Lösung für ihn geben kann, weil du halt einfach irgendwie vielleicht dann gecheckt hast, welche Sätze du sagen solltest, welche vielleicht lieber nicht. Das war da ganz witzig bei der UConn. Konnte man denn das am Ende auch selber ausprobieren. Ne? Also da in dem Workshop haben sich denn, es gibt vier so Grundtypen nach diesem DISC-Modell. Ne? Da konnte man sich dann irgendwie bei dem in dem Feld aufstellen, für dessen Grundtyp man irgendwie sich am ehesten oder wo man irgendwie gedacht hat, dem Grundtyp entspreche ich am meisten, ne? So dominant oder kommunikativ oder sehr gewissenhaft oder eher harmoniebedürftig oder wie auch immer. Ne? Und dann standen da halt in diesen vier Bereichen überall Leute und dann sollten halt die aus den anderen Feldern dann immer auf die zugehen und mit denen man Verkaufsgespräche anfangen und so weiter. Und du wusstest halt ja eben schon so, ne, wie die sich selber sehen, daraus konntest du dann, hat sie auch die Dozentin dort vorher so ein bisschen erzählt, ne, wie man denen vielleicht kommen könnte, wie vielleicht eher nicht und so weiter. Das war ganz witzig, das hat echt Spaß gemacht. Das war so ein Thema auf der UConn. Ein anderes war The Power of AI, wurde es genannt. Und da ging es eigentlich darum, in dem Workshop so, erstelle einen Social Media Post für dein Fachgeschäft, in dem du Handsfree Telefonie über die Hörgeräte in den Mittelpunkt stellst und dann halt, wie gesagt, in Text und Bild für Instagram, für Facebook oder LinkedIn oder für was auch immer. Und dann waren da halt alle so am Prompten. Das war echt ganz interessant. Ey. Ich war in einer kleinen...
Also die Bedingung war, man musste es mit einer KI machen.
Genau, mit ChatGPT. Das war sozusagen vorgegeben in dem Fall. Haben dann diese kleinen Gruppen alle ein Tablet bekommen und durften sich da dann probieren. Und das war echt total interessant. In der Gruppe, in der ich war, war ich der Einzige, der schon mal irgendwie ernsthaft ChatGPT benutzt hat. Für die anderen war das echt so das Merkel'sche Neuland sozusagen.
Nee, oder?
Doch, erstaunlich. Und das waren, also ich war entweder der Älteste in dieser Gruppe oder der Zweitälteste. Gut, die anderen waren noch recht jung, ne? Muss man sagen. Aber nein, also wie gesagt, ich glaube, ich war der Älteste oder Zweitälteste. Aber, und ich denke immer so, okay, die Jüngeren sind dann noch viel mehr mit zugange als ich, aber nee, das war eine interessante Erkenntnis. Aber sie haben es trotzdem sehr schnell dann irgendwie gecheckt und das war dann schon ein ansehnliches Ergebnis, was dabei rauskam. Und dann ging es natürlich auch in einem Workshop, so ganz ohne Unitron-Themen und so weiter, geht sowas auf der UConn ja nicht, ist ja schließlich deren Veranstaltung, war dann so ein Workshop zu diesem Flex-Upgrade-Thema. Auch das war aber ganz interessant. Und aber wie gesagt, einfach alles so echt angenehm.
Für Nicht-Unitron-Nutzer, was ist Flex-Upgrade?
Das ist ja eine berechtigte Frage natürlich. Das ist die Upgrade-Fähigkeit der Hörsysteme. Ne? Also wenn du jemanden mit Unitron-Geräten versorgst, was weiß ich, Technikstufe 3 oder 5 oder was auch immer, und eines Tages, oder du schaffst es dann, die Person wieder zu dir ins Fachgeschäft zu bitten und man spricht mal so und dann äußern die vielleicht, dass sie irgendwie unzufrieden sind oder so, könntest du denen quasi Software freischalten oder auf die Geräte spielen, um dann die nächst höhere Technikstufe da mal fahren zu können.
Es ist ja jetzt auch mittlerweile 10 Jahre alt oder älter. Wie lange gibt's das jetzt, Flex? Hilf mir nochmal.
Schon lange. Also die genaue Jahreszahl wüsste ich nicht. Aber ich erinnere mich noch, wie eine Firma, die dann, glaube ich, irgendwie von der Sonova übernommen wurde, das erstmals auf dem Kongress vorgestellt hat. Ich glaube, es war irgendwann in Hannover und die hatten irgendwie so eine Art Flugzeugsitzreihe bei sich am Stand, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, durch sich weiter nach vorne in die First Class setzen oder so, das dann irgendwie symbolisieren wollte oder so.
Irgendwie. Boah, ist das lange her.
Irgendwie sowas habe ich da in meinem Hinterkopf. Aber wie gesagt, die Idee, ne, upgrade-fähige Hörsysteme, das haben ja auch ein, zwei andere Hersteller noch da draußen am Markt, aber Unitron spielt das, glaube ich, sehr konsequent und auch sehr gut beschrieben, argumentiert und so weiter. Das machen die echt ganz cool. Na, und so habe ich dann endlich auch mal selber eine UConn miterlebt und bin da mit einem sehr guten Gefühl rausgegangen. Hat mir wirklich gut gefallen.
Gut, du hast deinen Kenntnisstand geupgradet.
Könnte man so sagen, richtig. Ja, wobei ich wünschte, durch das Aufspielen einer neuen Software könnte ich noch mehr haben. Wobei, naja, so ein Computer-Brain-Interface, wäre ich dann wahrscheinlich doch noch etwas ablehnend. Ne? Aber neben all dem haben wir natürlich auch noch einige andere interessante Themen, auch Gastbeiträge in der neuen Ausgabe. Also wer das hier jetzt gehört hat, hat... zwar ein gutes Appetithäppchen serviert bekommen, es gibt aber natürlich im Hauptmenü noch mehr.
Zum Beispiel den ersten deutschen Hörakustik Award, der verliehen wurde.
Genau,
da wo ich dankenswerterweise dabei sein durfte bei der Gala, nämlich im Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg.
Und,
nur vom Feinsten natürlich. Und war ein schöner Abend, auch viel Austausch erlebt. Worum es genau bei dem Award geht, könnt ihr im Heft nachlesen. Die Grundprämisse davon ist eigentlich, dass Hörakustiker, die einen sehr guten Job machen, oftmals trotzdem nicht genug Sichtbarkeit haben. Und es soll halt eben durch diesen Award verändert werden, dass man sagt, das wird jetzt auch honoriert.
Ja. Und dann können die den quasi für ihr Marketing nutzen und halt sagen, guck mal hier, ich wurde für meine Arbeit ausgezeichnet und so weiter. Das ist eine gute Idee, glaube ich.
Und was ich halt abgesehen davon halt einfach eine schöne Sache fand, war, da waren ja Hörakustiker aus ganz Deutschland extra angereist. Und insofern war das einfach auch ein toller Austausch dort. Also man ist da, hat sich da auch gegenseitig inspiriert und auf Ideen gebracht und so, nach allem, was ich so mitbekommen habe. Die Jury war auch ziemlich hochkarätig. Das waren ja Dr. Dirk Oetting vom Hörzentrum Oldenburg, Jan-Niklas Runge von der Altheos-Versicherung, Kai Stamer, braucht man glaube ich nicht in der Branche weiter vorzustellen, Christian Tillicke, Veronika Wehr und Horst Warnke. Also schon eine hochkarätige, ein hochkarätiges Gremium, was da entschieden hat.
Die schon einiges in der Hörakustik gesehen haben, könnte man auch mal so formulieren.
Ja.
Die wissen schon Bescheid. Sehr schön. Auch Jan war noch an weiteren Einsätzen beteiligt sozusagen für die neue Ausgabe. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt nicht alles hier vorwegnehmen, sondern drücken an dieser Stelle einfach mal auf Stopp. Oder was sagt ihr?
Jo, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei.
Ein Podcast hat nur ein Ende jetzt hier, ne? Und Füchse sind keine Rudeltiere. Guck mal, wie Jan guckt. Das kann man jetzt auch wieder nicht sehen. Wie schade.
Eine Mischung aus Abscheu, Ekel und Mitleid, genannt Toleranz.
Also bis zum nächsten Mal auf Wiederhören.
Ciao, ciao.
Va bene.
Omni Direct.